Wir beschäftigen uns ja letzte Woche, diese Woche und nächste Woche noch mit dem Buch Daniel. So nicht das ganze Buch, aber so ein paar wichtige Gedanken daraus. Daniel mit seinen Freunden, die wurden nach Babylon verschleppt und mussten sich so einer neuen Kultur anpassen. Und es war interessant, wie sie sich verhalten, wie stark sie sind und wie sie dieser Kultur keinen Raum in sich gegeben haben. Heute wollen wir mal so ein bisschen angucken, die Kapitel 3 und Kapitel 6. Diese zwei Kapitel sind ungefähr 23 Jahre auseinander. Und wenn man jetzt anguckt, der Daniel hat 4 Könige in ihrer Regierungszeit durchlebt. 4. 4-mal antigöttliche Regierung. 4-mal wurde ihm die Hölle heiß gemacht, ging es ihm an der Krage in irgendwelcher Form. 4 verschiedene Könige. Wow. Und er ließ sich nicht klein kriegen. Daniel hat sich von denen nicht schaffen lassen. Die haben es versucht, aber hat es nicht geschafft. Und uns geht es doch ähnlich in unserer säkularisierten Welt. Wir müssen uns auch ab und zu, so wie es um Daniel ging, für unseren persönlichen Glaube verantworten. Es gibt Zeiten, wo es uns geht wie ihm, dass irgendjemand irgendwas in irgendeiner Form von Zwang und Daumenschraube an uns legen will. So, lass uns mal jetzt angucken, wunderbar, was so im Daniel 3, Vers 1 bis 6 steht. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträger, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Was für Bild hat er aufrichten lassen? Sein eigenes. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen. Um sich vor einem Bild hinzuknien, um ein Bild anzubeten. Und sie mussten das, dass der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Keine Chance. Es wurde befohlen. Es wurde befohlen, was die zu tun hatten. Und es wurden Dinge befohlen, was absolut gegen ihre Glaubensgrundlagen ging. Es ist eine Sache, wenn du Götzen um dich rum hast. Und es ist noch mal was anderes, wenn du jetzt plötzlich dazu gezwungen wirst, einen dieser Götzen oder mehrere dieser Götzen anzubeten. Hier wurde es befohlen. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaune, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wehe dem, es wird befohlen, und wer es nicht tut, gibt sofort Konsequenzen, einen glühenden Ofen. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man geröstet wird, wenn die Angst vor dir, wenn du mit dem bedroht wirst, dass du nicht nur umgebracht wirst, sondern du wirst verbrannt. Hier wird mit Angst gearbeitet und nicht aus Liebe heraus.
Der Teufel kann dich nicht aus Liebe raus motivieren, denn er ist absolut nicht liebenswürdig. Er hat nur eine Macht, mit der er an uns rankommt. Das ist mit der Angst. Er versucht uns mit der Angst in die Knie zu drücken. Furcht, wenn sie uns ergreift, dann bestimmt sie unser Handeln. Wenn die Furcht uns ergreift, dann wird sogar die Furcht eine Art Anbetung, weil sie von uns Kraft, Zeit und Handlungsweisen bestimmt und raubt. Furcht nimmt meine Zeit und meine Kraft in Anspruch. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Im Kapitel 6, 23 Jahre später. Und weil das so war, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage, kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprach er, werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Lasst uns etwas finden, lasst uns nachpurbeln. Lasst uns den dazu zwingen, dass er an irgendeiner Stelle seines Lebens Kompromisse mit seinem Glauben macht. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte, Befehlshaber, alle gedacht, es soll ein königlicher Befehl gegeben werden, ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Beim ersten Anbetungskonflikt, um was es heute geht, wer bekommt deine Anbetung? Da musste man das Standbild anbeten. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, dass es nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. In beiden Erzählungen ein Angriff auf die Anbetung. Anbetung. Wer war im Ursprung der Fürst der Anbetung? Luzifer. Er war der Höchste in Rang und er war der Chef der Anbetung. Und Luzifer, der Englisch gefallen, weil er angebetet werden wollte. Er war der Anbetungsleiter im Himmel. Und jetzt lasst uns mal kurz drauf hören, was Jesaja 14, Vers 12 bis 14 über den sagt. In diesem Kapitel, da wird fünfmal kommt zum Ausdruck, dass dieser Anbetungsleiter sich über Gott erhoben hat. Und Jesaja bringt es folgendermaßen zum Ausdruck. Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker unterworfen. Jetzt liegst du selber zerschmettert auf der Erde. In deinem Herzen hattest du beschlossen, ich steige immer höher, bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen Thron errichten. Ich will noch höher sein als Gottes Sterne. Ich setze mich im Rat der Götter nieder, im fernsten Norden auf dem Götterberg. Ich steige höher als die Wolken reichen. Dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den tiefsten Grund der Totenwelt. Jetzt gibt's im Himmel keinen Lobpreisleiter mehr. Er ist gefallen. Er ist mit all seiner Musik, man kann das lesen, wenn man weiterliest, mit Harfe, mit Zither, mit dem ganzen Instrumentengedöns, ist er niedergestürzt. Aber rat mal, wen Gott sich jetzt aussucht, ihn anzubeten. Beim ersten Anbetungskonflikt ging es darum, das Standbild anzubeten. Und beim zweiten Anbetungskonflikt ging es darum, Gott nicht anzubeten. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm Lobpreis bringen, von ganzem Herzen, mit Mund und Händen. Und wenn wir jetzt Psalm 150 lesen, Halleluja, lobet Gott in seinem festen Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalte und Harfen, lobt ihn mit Pauken, Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Wer hat ein Odem? Was bedeutet Odem? Odem bedeutet Lebensatem. Odem bedeutet göttliche Inspiration. Odem bedeutet Intellekt, Inspiration, Seele, Geist. Jeder, der von uns hier all dies hat, der soll Gott loben. Und loben bedeutet leuchten lassen, eine Show machen. Gott rühmen. Einen verrückten Lärm veranstalten, schwärmen, feiern, prahlen, ein Abkommen treffen, Ruhm zum Ausdruck bringen, zu ehren, singen, Würde und Lob ausdrücken, Gott berühmt machen und so richtig scheinen lassen. Das bedeutet, Gott zu loben, einen verrückten Lärm, so richtig crazy zu schwärmen für Gott. Das will Gott. Und wenn man dann im Alten Testament, da kommen wir nachher noch drauf, ein paar Stellen anguckt, das ist echt faszinierend. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Das ist das, was der Geist des Antichristen, der Antichrist tun will. Er funktioniert und operiert genauso wie in Babel, Nebukadnezar und die ganzen Ankläger Daniels und seine Freunde. Der Antichrist will die Anbetung. Er widersetzt sich und er überhebt sich. Und in Offenbarung 13, Vers 14 bis 17, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun und ihm gegeben wurden. Und es sagten denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen und die Freien und Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es geht nicht um ein Mahlzeichen, sondern es geht darum tatsächlich, was er will. Er will den Mensch über Gott stellen, damit man Gott die Anbetung raubt. Es geht um deine Anbetung. Der Teufel macht alles. Er will, dass du alles anbetest, außer Gott. Deshalb wird er alles tun, dass du irgendwas findest, was du denkst, was der Anbetung würdig ist. Was du denkst, was gut ist, auf der Grundlage nämlich deiner Gefühle und deiner Wahrnehmung. Alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, deine Leidenschaft, deine Zeit, deine Lust und deine Kraft, alles, worauf du das lenken kannst, deine Zeit, deine Lust und deine Kraft, kriegt ein Stück deiner Anbetung. Ihm geht es nur darum, dass mir den Mensch über Gott stellt. Alles, was sich gut anfühlt, was ich für gut erachte, es gibt keine Normen, es gibt keine Gesetze, keine Richtlinien mehr, es wird doch alles zurzeit schwammig. Du kannst dich doch an gar nichts mehr halten. Der Mensch setzt sich zum Gesetzgeber und der die Normen fürs Leben macht und sagt, Toleranz ist angesagt. Man ist alle tolerant gegenüber, nur nicht im christlichen Glauben. Wie viel Toleranz ist denn das? Wo hatten die Toleranz ein Ende? Was ich will. Um das geht's. Was ich will. Es geht doch Gott um mich, oder? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Natürlich ist Gott ein Gott der Liebe. Er ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch ein Gott, der Normen und Gesetze geschaffen hat. Und zwar deshalb, dass wir Richtlinien zum Leben haben. Gottes Gebote und Gottes Gesetze, Gottes Wort für uns dient uns zum Leben. Und soll uns nicht dazu dienen, dass sich der Mensch über Gott stellt und dass wir uns vermeintlich in die Freiheit wiegen, dass wir dürfen tun und lassen dürfen, was wir wollen. Natürlich dürfen wir das. Natürlich kannst du das. Nur das eine, die Konsequenz dieses Lebensstils gaukelt uns, wird uns nicht gesagt. Da wird uns vorgegaukelt, da gibt es nämlich keine. Wenn der Teufel die Anbetung nicht mehr bekommen kann, dann tut er alles, dass wir unsere Aufmerksamkeit irgendjemand geben, nur nicht Gott. Und es geht darum, wer bekommt die Anbetung? Was ist das Zentrum? Oder was bekommt meine Leidenschaft und meine Kraft? Um das ging's. Der Mensch, der sich über Gott stellt. Und wie ging's bei den Jungs dann weiter? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wir werden gezwungen werden, unseren Glauben zu verleugnen, unsere Grundsätze abzulegen, worauf wir unsere Entscheidungen treffen. Aber was haben diese Jungs hier gemacht? Das Zeichen, das Wahrzeichen von glaubenden Menschen ist, dass sie sich nicht verbiegen lassen. Dass wir standhaft bleiben, wie die Jungs. Es geht darum, dass sie aufhören, Gott anzubeten. Und so hat Daniel darauf reagiert. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherte sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbots. Hast du nicht dein Verbot aufersteigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen wird? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Der König mochte Daniel und wusste gar nicht gleich, dass es Daniel war, der das Gebot verbockt hat. Und der Und in der Bibel steht, dass Darius, der König sogar, dass er gar nicht mehr schlafen konnte, weil er wusste, jetzt geht es Daniel an den Kragen. Als aber morgens der König kam, rief er, Daniel, hey, wie steht's, wie geht's? Was machst du? Ich streichel gerade deine Kätzchen hier drin. Gott hat die Mäuler der Löwen verschlossen. Der größte Test, wen oder was betest du an? Wenn man das überprüfen würde, wie würde denn unser Anbetungs-Check-up aussehen? Wenn uns jemand mal so ein bisschen nachprobeln würde, mal ein bisschen gucken würde, hey, gucken wir mal ein bisschen, wie sieht's aus? Dann lasst uns doch mal gucken, was Jesus da dazu sagt. Lasst uns doch mal den Check-up machen, was Jesus zu sagen hat. In Markus 12, Vers 30. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Was ist denn dein Herz und deine Seele, dein Verstand und deine Kraft? Dein Herz und deine Seele ist deine Zuneigung, deine Affektion, deine Empfindungen. Und du sollst Gott mit deiner ganzen Zuneigung, mit deiner ganzen Affektion, mit deiner ganzen Empfindung, mit deiner ganzen Zärtlichkeit, mit allem, was in dir ist, mit deinen ganzen Emotionen, sollst du ihn anbeten. Was liebst du am meisten? Was beschäftigt dich am meisten? Wo drückst du deine Zuneigung am allermeisten aus? Was ist deiner Anbetung würdig? Und wenn man dann Anbetung anguckt, wie wurde denn die Anbetung über die letzten Jahrhunderte verändert? Was ist denn da passiert? Die Anbetung wurde immer zahmer, ruhiger, andächtiger, schläfriger, träfer. Ja, nicht auffallen! Guten Morgen. Ups. Ja, nicht den Kopf herausstrecken. Ja, nicht sagen, wer unser Gott ist. Bloß nicht. Tu das im stillen Kämmerlein und versteck dich. Aber so war es in den Zeiten der Bibel nicht. Die Bibel sagt uns im Alten Testament, lasst uns dem Herrn klatschen, jubeln, tanzen. Wie im Stadion. Wenn du ins Stadion gehst, da wird es dir eigentlich gezeigt. Und ich garantiere dir, da sagt keiner, das war jetzt aber zu laut. Da musst du über 90 Minuten Gekröle und Gejohle anhören. Oder wie auch immer, wie lange das auch immer geht. Und wenn dann der einer sagt, jetzt machen wir die Welle, dann machen alle die Welle mit. Da fragt keiner, da sagt keiner, du, ich habe die Freiheit nicht mitzumachen. Da macht jeder aus lauter Begeisterung mit. Ist doch lustig, wie verschlossen wir manchmal meinen, sein zu müssen. Und wo Jesus sagt, wie willst du mich lieben? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Gib mir was von deinem Herzen. Gib mir was von deinen Emotionen. Und gib mir was von deinen Kräften. Wenn wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft lieben sollen, anbeten sollen, dann lasst uns das doch tun. Irgendwie, jetzt solltet ihr alle mal hier oben sein und mich meinen Platz austauschen. Ihr werdet immer ruhiger und andächtiger. Ihr werdet immer präfer. Aber es reicht ja, wenn einer der Kasper hier vorne macht, gell? Nee. Gott will deine Emotionen. Gott will, dass wir ihn mit all unseren Kräften anbeten. Was liebst du am meisten? Wenn wir nicht aufpassen, dann dämpft uns dieser antichristliche Geist. Und der möchte uns alles Mögliche unterjubeln, damit wir ja nicht unsere Herzensanbetung dem geben, dem alle Anbetung und Ehre gebührt. Und wenn er das geschafft hat, dann hat er unseren Kampf besiegt. Dann hat er uns besiegt. Weil da, wo sein Volk, sagt das Wort Gottes, ihn anbetet, was passiert da? In der Anbetung thront Gott. Nicht im Schweigen, sondern da, wo angebetet wird, da thront Gott. Und wenn man mal liest im Alten Testament, wie da gejubelt wurde, Jesaja 52, Vers 9, brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstädte Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, Jerusalem hat er erlöst. Lasst jubeln und sich freuen, die Lust haben an meiner Gerechtigkeit. Und lasst sie stets sagen, erhoben sei Jahwe, der Lust hat an seines Knechtes Wohlfahrt. Psalm 98, Vers 4, jauchzt Jahwe, ganze Erde, brecht in Jubel aus und singt Psalmen. Psalm 100, Vers 2. Dient Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Jesaja 35, Vers 10. Und die Befreiten Jahwes werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein und sie werden Jahwe dienen. Dann Zephania 3, Vers 17. Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er, Gott, freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe und frohlockt über dich mit Jubel. Galater 4, 27. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Hey, warst du schon mal bei ihrer Geburt dabei? Meine Frau hat mir fast den Finger weggebissen. Da habe ich mitgeschrien. Das war die einzigste Presswehe, wo ich mitgeschrien habe. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, Jahwe unter Posaunenschall. Wow. Und wir bleiben da nieder im Schweigen und warten auf den Urknall. Gott will, dass wir ihn mit ganzem Verstand, mit unserer ganzen Aufmerksamkeit anbeten. Über was denkst du am meisten nach? Was beschäftigt dich am meisten? Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, sagt Jesus. Aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Amen. Halleluja. Gott ist so überwältigend. Und du sollst Jesus lieben mit deiner ganzen Kraft. Mit was bist du am meisten beschäftigt? Was tun wir für Gott? Du bist nicht gerettet aufgrund von deiner Werke, aber weil du gerettet bist, tust du Werke. Die Werke beweisen, dass du gerettet bist. Sie bringen dir keine Rettung, aber sie beweisen deine Rettung. Mit was sind wir am allermeisten beschäftigt? Das zeigt, wo unsere Kraft hingeht, geht unsere Anbetung hin. Hier im Buch Daniel wird dieser endzeitliche Kampf dargestellt wie mit großem Theater. Wer bekommt unsere Anbetung? Bekommt Gott die Anbetung? Fragezeichen. Nicht nur, ob er angebetet wird, sondern wo steht er auf deiner Anbetungsprioritätenliste? Und eine weitere Frage ist, wen wirst du nicht anbeten? Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, sagt Gott zum Volk. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Interessant, gell? Gott sucht Leute, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Und interessant, wenn du darin töricht handelst, wirst du Kriege haben. Wie wahr? In dem Moment, wo wir aus der Anbetung Gottes rauskommen, wo wir alles andere in das Zentrum rücken, unsere Gefühle, andere Menschen, unseren Ehepartner, Partnerin, unseren Arbeitsplatz, unser Geld, unsere Zeit und am allermeisten uns selber. Ich, mir, meiner. Alle schauen nur auf sich, nur ich schaue auf mich. Hauptsache, mir geht's gut. Darum wirst du von nun an Kriege haben. In dem Moment, wo wir dem Raum geben, wird unser Herz im Unfriede sein. In dem Moment wirst du Krieg haben und keinen Sieg. In dem Moment wirst du beschäftigt sein mit Dingen, die dir nicht mehr gut tun. Ein Krieg ist eklig. Ein Krieg fordert Leben. Ein Krieg wird geführt, um Land einzunehmen, um Raum zu gewinnen. Und wie können wir gewinnen, wenn wir Gott anbeten mit unserem Leben? Das ist unser einzigster Gewinn, ihn anzubeten, ihn zu lieben, vor ihm die Knie zu beugen, seinen Namen zu verherrlichen, so wie es der Daniel gemacht hat, der 4 Könige überlebt hat. Amen. Wen wirst du anbeten? Und dann sagt Jesus, Halleluja, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und das ist die zweite Geschichte aus dem Buch Daniels. Wer oder wen beten wir an und wen beten wir nicht mehr an? Und diese Entscheidung kann nur jeder für sich selber treffen. Und diese Entscheidung kannst du erkennen bei dir, wo gehen meine Gedanken hin? Wo geht meine Zeit hin? Wo geht meine Energie hin? Wo geht mein Jubel hin? Und lasst uns doch Gott von ganzem Herzen jubeln. Amen. Sollen wir es mal probieren? Ich glaube, da müssen wir dazu aufstehen, oder? Halleluja. Weißt du? Ich glaube, halt. Halleluja. Ich brauche die Lobpreisband hier oben. Ein bisschen schneller und den Drummer vor allen Dingen. Ich denke, wir wollen jetzt mal eine Minute einen richtigen Jubelschrei machen. Und wenn es jetzt laut wird, dann heb deine Ohren zu und schrei trotzdem mit. Weißt du, die Mauern des religiösen Jerichos, Halleluja, die sollen jetzt endlich niedergestampft werden. Und das geht nur mit Jubel, weil Gott das so angeordnet hat. Lasst uns Gott anbeten, lasst uns für Gott einen verrückten Jubelschall machen. Das ist Anbetung, das ist Jubel für Gott. Lasst uns rauskommen aus der Form, die über Jahrhunderte auf uns gedrückt wurde. Natürlich ist es jetzt angeordnet. Und vielleicht halb freiwillig. Aber brauchst du ja bloß nicht mitmachen. Dann bist du freiwillig nicht dabei. Halleluja. Kein Problem. Aber lasst uns Gott mal so richtig entlauten. Bist du bereit, Lukas? Are you ready? Let's go for it. Hit the drums, man. Hast du mich gehört? Gib mal dem Lukas ein bisschen Ton von mir. Jetzt brauchen wir dein Jubel mit den Drums. Lass mal was hören. Lass mal ein bisschen krachen. Lass mal ein bisschen donnern. Und ihr könnt mitklatschen, mit tanzen, mit feiern, weil wir einen Gott feiern. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist der eine Gott, den wir jetzt feiern. Mit einem lauten Jubel. Amen. Are you ready? Go for it, man. von ganzem Herzen, dass du uns frei gemacht hast. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Freiheit jubeln, tanzen, lernen, weil du uns frei gemacht hast, Jesus. Und ich sag euch, der Teufel tanzt euch nicht mehr auf der Nase rum. In Jesu Namen. Jetzt tanzen wir. Amen. Jetzt geben wir ihm die Ehre, weil ihm alle Ehre gebührt. Amen. Und jetzt beugen sich alle Knie vor Jesus. Und jetzt proklamieren wir in Jesu Namen, dass sich die Knie der Krankheit beugen vor ihm. Jetzt proklamieren wir in Jesu Namen, dass sich die Knie der Furcht, des Zitterns und der Angriffe beugen vor ihm in Jesu Namen. Und jetzt proklamieren wir, sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.
Ich still in seinem Herzen, wie David sagte ich. Ich will leben nach seinem Herzen, wie David sagte ich. Ich will leben nach deinem Herzen, wie David sagte ich.
Und ist jetzt. Amen. Es ist jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Amen. Amen. Und so sende ich euch in seinem Namen mit Gottes Segen, mit Gottes Kraft in diese Woche Anbeter zu sein. Und wenn du heute zum ersten Mal, zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal hier bist und du weißt noch nicht so viel über uns, und du willst einfach mal in die Welcome Lounge kommen und uns besuchen und ein paar Fragen zu stellen, ein Gebet abzuholen, deinen Kaffee und deinen Kuchen oder dein Getränk, dich damit beschenken zu lassen, dann komm in die Welcome Lounge. Hey, seid gesegnet, schönen Sonntag und die Täuflinge jetzt, ihr kommt nach vorne und der, wo den Täufling segnen will, komm du auch nach vorne, leg Hände drauf und segne die Täuflinge und ihr seid alle miteinander gesegnet in Jesu Namen. Tschüss, schönen Sonntag. Bye.